Ja, von meiner Seite guten Abend. Und ja, ihr Kinder, ihr seid schon angesprochen worden. Ich freue mich wirklich, dass so viele von euch hier sind, gerade wo ihr zum Teil schon 2 Versammlungsstunden hinter euch habt. Und ich hoffe, dass, wie gesagt, auch für euch etwas heute Abend dabei ist. Wir wollen aus dem 4. Kapitel des Epheserbriefes noch einmal lesen. Und zwar ab Vers 17. Epheser 4, Vers 17. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr fortan nicht wandelt, wie auch die Nationen wandeln, in Eitelkeit ihres Sinnes, verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, da sie alle Empfindungen verloren, sich selbst der Ausschweifung hingegeben haben, um alle Unreinheit mit Gier auszuüben. Ihr aber habt den Christus nicht so gelernt. Wenn ihr wirklich ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in dem Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt den alten Menschen, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird, aber erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind Glieder voneinander. Zürnt und sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, sondern was irgend gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade darreiche. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Bis dahin. Ja, wir durften uns in den zurückliegenden beiden Abenden mit den vorangegangenen Versen in diesem Kapitel beschäftigen. Und wir haben am ersten Abend diese Einheit, die es in dem Leib Christi gibt, vor uns gehabt. Und haben auch über diese Aufforderung nachgedacht, die Einheit des Geistes zu bewahren im Band des Friedens. Haben daran gedacht, dass das der praktische Aspekt dieser Einheit ist und dass wir aufgefordert sind, entsprechend den Absichten des Heiligen Geistes diese Einheit, die besteht im Leib Christi, auch praktisch zu verwirklichen. Und gestern Abend haben wir gesehen, dass es in dem einen Leib, wo es diese wunderbare Einheit gibt, auch eine große Vielfalt gibt. Nämlich die vielen einzelnen Glieder, so wie wir auch in unserem Körper ganz viele verschiedene Körperteile haben und unser Körper doch eins ist, eine Einheit ist. Und wir haben gesehen, dass der Herr Jesus in seiner Liebe zu seiner Versammlung der Versammlung Gaben gegeben hat, dass er für sie sorgt, damit jeder Einzelne von uns Gläubigen und auch wir in der Gesamtheit zu ihm hin heranwachsen, dass wir in unserem Glaubensleben wachsen, weiterkommen, nicht auf der Stelle treten. Wir haben gesehen, dass einmal jeder Einzelne von uns eine Gnade bekommen hat, dass der Herr jeden Einzelnen von uns einen bestimmten Platz in seinem Leib gegeben hat und auch jedem Einzelnen von uns eine bestimmte Aufgabe, die wir zu erfüllen haben. Und dass er uns, um diese Aufgaben erfüllen zu können, auch Gaben, Gnadengaben gegeben hat. Eine geistliche Befähigung, um unseren Platz zum Wohl der anderen, der Mitgeschwister und auch Ungläubiger ausüben zu können, ausfüllen zu können und auch zur Verherrlichung des Herrn. Aber neben der Tatsache, dass jeder Einzelne von uns eine Aufgabe hat und dass der Herr jeden von uns, wirklich jeden, gebrauchen möchte zum Wohl des Ganzen, hat der Herr auch einzelne Personen der Versammlung als Gaben gegeben. Wir haben daran gedacht, dass er in der Anfangszeit Apostel und Propheten gegeben hatte. Und dass wir heute noch diese Gaben des Evangelisten, des Hirten und der Lehrer kennen. Und haben dann gesehen, was die Absicht des Herrn mit diesen Gaben ist, nämlich, dass die Heiligen, die Gläubigen, vollendet werden, dass sie geistlich erwachsen werden, dass sie eben zu Christus hinwachsen. Und vor diesem Hintergrund erscheint das, was wir in Vers 17 und den nachfolgenden Versen lesen, wie ein ziemlich krasser Wechsel. Wir haben an den Bereich des einen Leibes gedacht, wo jeder eine Aufgabe zum Wohl der anderen ausüben darf. Und jetzt, ab Vers 17, kommt der Bereich der Welt vor uns, wo man nach ganz anderen Prinzipien lebt, wo jeder für sich lebt, egoistisch, wo man nicht nach Gott fragt. Und wir wundern uns vielleicht, wieso kommt das hier? Aber ich denke, das kommt hier an dieser Stelle, weil wir eben alle noch in der Welt leben. Und weil auch wir als Glaubende nicht vor diesem verderblichen, schlechten Einfluss, der in der Welt ist, gefeit sind. Und weil immer die Gefahr besteht, dass sich auch in unserem Leben doch wieder Dinge zeigen, die eigentlich nicht mehr da sein sollten, weil wir eben neue Menschen geworden sind, so viele wir den Herrn Jesus angenommen haben. Aber wir wissen, dass wir das Fleisch, die alte Natur noch in uns haben und dass der Teufel darin ein Packende findet, um uns doch immer wieder zur Sünde zu verleiten. Und deshalb werden wir in diesen Versen davor gewarnt, diese Züge wirklich weggetan zu haben, nicht mehr zu zeigen. Und auf der anderen Seite werden wir ermutigt, das zu verwirklichen, ganz praktisch im täglichen Leben, was sich für unsere Stellung als Kinder Gottes, als Eigentum des Herrn Jesus geziemt. Werden wir aufgefordert, dem Vorbild des Herrn Jesus nachzueifern, ihm ähnlicher zu werden. Und so beginnt Paulus diesen neuen Abschnitt mit den Worten: Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr fortan nicht wandelt, wie auch die Nationen wandeln. Paulus beginnt sehr direkt. Er sagt: Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn. Und mit diesen einleitenden Worten macht er den ganzen Ernst der Sache deutlich. Er redet im Herrn und er bezeugt das, was jetzt kommt. Damit drückt er aus, dass es um ernste Dinge geht und dass es wichtig ist, das zu tun, was er jetzt sagt, dass wir fortan nicht wandeln, wie auch die Nationen wandeln. Er sagt mit anderen Worten: Achtet darauf, dass das, was euch vor eurer Bekehrung kennzeichnete, jetzt nicht mehr bei euch gefunden wird. Lebt nicht mehr so, wie ihr vor eurer Bekehrung gelebt habt. Wie nämlich die Nationen, solche ohne Gott, leben. Die Gefahr besteht, dass wir zurückfallen in Muster, die uns vor unserer Bekehrung prägten. Aber deshalb werden wir hier gewarnt davor und aufgefordert, dass wir das nicht tun, dass man einen deutlichen Wechsel in unserem Leben sehen kann. Und dann wird vorgestellt, wie denn die Nationen wandeln. Und wir wollen nicht vergessen, dass wir vor unserer Bekehrung in genau den Punkten auch wandelten. Es heißt, in Eitelkeit ihres Sinnes. Und dann werden so verschiedene Dinge aufgeführt. Und das Nachfolgende ist jeweils die Ursache für das Vorgenannte. Wir könnten auch sagen, sie wandeln in Eitelkeit ihres Sinnes. Und das ist so, weil sie verfinstert sind am Verstand. Und das ist so, weil sie entfremdet dem lebenden Gottes sind. Und das ist so wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Und diese Unwissenheit ist in ihnen wegen der Verhärtung ihres Herzens. Letztendlich ist die Verhärtung des Herzens die Ursache für all das. Und dieser Ausdruck, die Verhärtung ihres Herzens, macht deutlich, dass es eine willentliche, eine bewusste Ablehnung dessen ist, was von dem Herrn kommt. Dass es eine bewusste Verhärtung des Herzens ist und sie nicht glauben wollen. Deshalb sind sie unwissend über Gott, die Menschen ohne Gott. Deshalb sind sie entfremdet dem Leben Gottes. Und vielleicht erinnern wir uns, was wir in Kapitel 2 am Anfang hatten. Das zeigt nämlich, was es heißt, entfremdet dem Leben Gottes zu sein. Da stand, auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet. Und am Ende von Vers 2 wird von Söhnen des Ungehorsams gesprochen. Und am Ende von Vers 3 von Kindern des Zorns. Das war auch unser Zustand vor unserer Bekehrung. Und das ist der Zustand all derer, die den Herrn Jesus bis heute noch nicht angenommen haben. Und wenn wir aus Gnaden, aus diesem verlorenen, hoffnungslosen Zustand herausgerettet worden sind, wenn wir, wie wir in Kapitel 2 auch gesehen haben, mit dem Herrn Jesus lebendig gemacht worden sind und in ihm so reich gesegnet sind, dann soll die Antwort jetzt in unserem Leben sein, dass wir wirklich alles meiden, was uns vorher, als wir den Herrn noch nicht kannten, gekennzeichnet hat und was hier mit so dunklen Worten vorgestellt wird. Wir wollen nicht zu lange bei diesen ernsten Versen stehen bleiben. Aber wenn wir hier von Verhärtung des Herzens lesen und in Vers 19 dann weiter, dass sie alle Empfindungen verloren haben, dann wollen wir das doch auch zu unserem Gewissen reden lassen. Denn kann es nicht auch bei uns sein, dass wir unsere Herzen vielleicht in bestimmten Bereichen verhärten? Dass wir so bestimmte Gebiete in unserem Leben haben, wo wir doch ganz gerne weiterhin auch unser eigenes Ding machen wollen. Wo wir die Anordnungen des Neuen Testamentes etwas ignorieren. Diese Gefahr besteht für uns, dass wir uns in Teilen unseres Lebens, unseres praktischen Lebens auch verhärten. Dass wir taub werden für das, was der Herr von uns möchte. Und deshalb wollen wir uns dadurch auch ansprechen lassen, dass wir uns ein zartes Herz und Gewissen erhalten und den Herrn auch darum bitten, dass er uns das schenkt, dass wir nicht auch empfindungslos werden für die Gedanken des Herrn Jesus. Und in Vers 19 heißt es auch noch, dass diese Nationen sich selbst der Ausschweifung hingegeben haben, um alle Unreinheit mit Gier auszuüben. Eine wirklich ernste Beschreibung. Ausschweifung, Zügellosigkeit und Gier, das Verlangen nach immer mehr. Das ist doch das, was die Welt um uns herum auch kennzeichnet. Aber sind wir davor gefeit? Lass uns mal etwas aus Römer 13 lesen. In Römer 13, Vers 13. Da wird nicht von den Nationen gesprochen, sondern von uns Gläubigen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzuchthandlungen und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch zur Befriedigung seiner Begierden. Das sind ziemlich ähnliche Worte. Und das ist doch irgendwie erschreckend. Das ist nicht nur etwas, was die Menschen ohne Gott kennzeichnet, diese Gefahr in Ausschweifung, in unzüchtiger Weise zu leben, besteht auch noch für uns als Gläubige. Und deshalb gilt es, den Herrn Jesus anzuziehen. Und wir werden gleich sehen, dass es genau darum auch hier in Epheser 4 geht. Und dass wir wachsam sind, dass wir nicht Vorsorge für das Fleisch treiben. Das ist auch für euch Kinder wichtig. Der Teufel weiß genau, wo wir unsere Schwachstellen haben, wo wir anfällig sind, wo er uns zur Sünde verleiten kann. Und deshalb gilt es für uns, gerade in diesen Bereichen, wo wir genau wissen, das ist gefährlich für mich, das zu meiden, einen ganz großen Bogen darum zu machen, dass wir gar nicht erst in Gefahr kommen, doch wieder zu sündigen. Deshalb sollen wir keine Vorsorge für das Fleisch treiben. Wenn ich weiß, dass ich bei der Benutzung des Internets gefährdet bin, dass ich doch mal eine schlechte Seite anklicke, was mache ich dann? Vertraue ich dann auf meine eigene Fähigkeit und sage, nee, von jetzt an mache ich das nicht mehr, ich klicke das weg. Das geht nicht lange gut, das schaffen wir nicht. Aber man kann sich zum Beispiel ein Schutzprogramm installieren. Das ist dann eine Hilfe dafür, dass wir nicht Vorsorge für das Fleisch treiben, dass wir gar nicht in Gefahr kommen, sondern so eine Seite gleich blockiert wird. Das ist vielleicht nur mal ein Beispiel, ganz praktisch dafür. Und all diese Dinge, sagt Paulus hier, darin sollen wir fortan, das heißt, ab dem Tag unserer Bekehrung nicht mehr wandeln oder leben. Und dann sagt er ab Vers 20 etwas, was jetzt unser Teil ist. Und das ist sehr bemerkenswert, wie Paulus das hier formuliert. Ihr aber, und damit macht er diesen Gegensatz deutlich, zwischen dem, was uns einst vor unserer Bekehrung kennzeichnete und was die Nationen kennzeichnet und was jetzt für uns gilt. Ihr aber habt den Christus nicht so gelernt. Wenn ihr wirklich ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in dem Jesus ist. Da macht Paulus so gleich zu Anfang einen ganz wichtigen Grundsatz deutlich. Und er zeigt, dass das Leben des Christen aus einer Person besteht. Dass der Mittelpunkt eine Person ist, die Person des Herrn Jesus. Das ist das, worum sich alles im Leben des Gläubigen drehen darf und drehen soll. Und in den nachfolgenden Versen wird diesem Wandel, der die Nationen kennzeichnete, nicht einfach nur eine christliche Lebensführung gegenübergestellt, sondern es wird immer Bezug genommen auf die Person des Herrn Jesus. Er ist der Maßstab für unser Leben jetzt in der Praxis. Und hier lernen wir dreierlei über den Herrn Jesus im Blick auf unseren praktischen Wandel. Zunächst einmal ist Christus, der verherrlichte Herr im Himmel, der Inhalt dessen, was wir gelernt haben, wie es hier heißt. Er ist der Inhalt. Und zweitens ist er auch das, wie wir ihn lernen, dass wir ihn wirklich praktisch lernen. Das heißt, wir müssen immer mehr von ihm kennenlernen. Und das Dritte ist, dass er auch der Lehrer ist, wie ihr in ihm gelehrt worden seid. Er ist der Inhalt, er ist unser Vorbild, das Beispiel dafür, und er ist auch der Lehrer, wie ihr ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid. Und dann heißt es, wie die Wahrheit in dem Jesus ist. Und das ist bemerkenswert. Es heißt zu Anfang des Verses 20, ihr habt den Christus nicht so gelernt. Und hier wird auf einmal von Jesus gesprochen. Warum dieser Wechsel? Christus, das stellt uns den Herrn Jesus, wie gerade gesagt, als den verherrlichten Menschen im Himmel ist. Wie er im Himmel ist vor. Und der Name Jesus lässt uns an den Herrn Jesus hier in seinem Leben als Mensch auf der Erde denken. Und wenn es darum geht, die Wahrheit Gottes kennenzulernen für den neuen Menschen, dann müssen wir auf Jesus schauen. Dann müssen wir auf den Herrn Jesus schauen, wie er hier auf der Erde gelebt hat. Er hat vollkommen dargestellt, was es heißt, die Wahrheit, die Gedanken Gottes für alle Bereiche unseres Lebens vollkommen zu verwirklichen. So haben wir den Christus gelernt und sehen, wie die Wahrheit in dem Jesus ist. Und das wird ab Vers 25 ganz deutlich, wie wir in verschiedenen ganz praktischen Punkten unseres Lebens diese Wahrheit in dem Jesus erkennen können, wie wir seinem Vorbild nachahmen dürfen. Aber bevor es so ganz praktisch wird, werden uns in Vers 22 bis Vers 24 noch zwei ganz grundsätzliche Sachen vorgestellt. In Vers 22 heißt es, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, also unser Leben, die Zeit vor unserer Bekehrung, abgelegt habt den alten Menschen. Und ich lese mal Vers 24 weiter. Und angezogen habt den neuen Menschen. Da müssen wir vielleicht etwas drüber nachdenken. Was ist denn mit diesen Ausdrücken gemeint? Der alte Mensch und der neue Mensch. Den alten Menschen haben wir abgelegt, heißt es hier, und den neuen Menschen haben wir angezogen. Wann ist das denn passiert? Das ist praktisch für uns passiert an dem Tag, als wir uns bekehrt haben, als wir unser Leben dem Herrn Jesus übergeben haben. Und was ist denn der alte Mensch? Wir lesen an drei Stellen im Neuen Testament über den alten und den neuen Menschen. Das ist einmal in Römer 6, dann ist das hier und dann finden wir das auch noch im Kolosserbrief in Kapitel 3. Da wird jeweils von dem alten und dem neuen Menschen gesprochen. Und wir können vielleicht sagen, der alte Mensch und der neue Mensch, das sind abstrakte Begriffe, die etwas darstellen. Der alte Mensch, dieser Ausdruck, steht für den Zustand, in dem wir vor unserer Bekehrung waren, für unsere Stellung vor Gott als natürliche Menschen ohne ihn. Das ist der alte Mensch. Und der neue Mensch ist unsere Stellung vor Gott, das, was wir nach unserer Bekehrung sind, als solche, die neues Leben haben. Man kann auch sagen, der alte Mensch kennt Gut und Böse, und er tut das Böse. Der neue Mensch kennt auch Gut und Böse, aber er tut das Gute. Das ist der große Wechsel, der stattgefunden hat. Und im Blick auf den alten Menschen lesen wir in Römer 6, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Als der Herr Jesus gekreuzigt worden ist, da ist das, was uns dem Zustand nach kennzeichnete als unbekehrte Menschen, mitgekreuzigt worden. Der alte Mensch existiert daher nicht mehr bei jedem Gläubigen. Und im selben Augenblick haben wir den neuen Menschen angezogen. Hier in unserer Stelle steht diese grundsätzliche Bedeutung nicht so im Vordergrund. Hier geht es darum, dass das, was grundsätzlich wahr ist und was dort am Kreuz geschehen ist, dass sich das jetzt auch praktisch in unserem Leben zeigt. Die Anmerkungen, die weisen uns so ein bisschen in die Richtung, da steht abgelegt habt und in der Anmerkung 2 in der Elberfelder Übersetzung steht ablegen sollt und dann sich verdirbt und werden sollt, anziehen sollt. Damit wird ausgedrückt, dass das, was mit der Bekehrung grundsätzlich geschehen ist, sich jetzt in unserer Praxis, in unserem Leben auch zeigen soll. Also wir haben hier den praktischen Aspekt vor uns. Und wieder wird auf unseren früheren Lebenswandel Bezug genommen, wie auch in Vers 1. Das soll Geschichte sein. Und wir sollen jetzt entsprechend anders leben als solche, die den neuen Menschen angezogen haben. Und dazwischen steht noch Vers 23, dass wir erneuert werden in dem Geist unserer Gesinnung. Dieses erneuert werden, das meint so viel wie, dass wir beständig frisch erhalten werden, dass wir uns immer wieder erneuern lassen. Der neue Mensch grundsätzlich muss nicht erneuert werden, aber er muss immer wieder erfrischt, gestärkt werden. Und wie geht das denn? Das geht, indem wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen, mit Christus beschäftigen. Denn alle Züge, alle Wesenszüge des neuen Menschen, die haben in dem Leben des Herrn Jesus ihre vollkommene Darstellung gefunden. Man kann auch sagen, dass der neue Mensch Christus ist, aber nicht als Person, sondern seinem Wesen, seinem Charakter nach. Wenn wir das mal mit einem technischen Ausdruck in Ehrfurcht sagen dürfen, dann ist das Leben des Herrn Jesus der Prototyp des neuen Menschen gewesen. Darin kann man alle Züge des neuen Menschen erkennen. Und wenn wir uns mit ihm beschäftigen, dann werden wir erneuert in dem Geist unserer Gesinnung. Das meint in unserer Denkweise, in unserer ganzen Haltung. Dann werden wir nach ihm geprägt. Und wie wir gesungen haben, dann können wir nach seinem Vorbild handeln und wandeln. Und im Blick auf den neuen Menschen heißt es in Vers 24 noch, dass er nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Der neue Mensch ist durch die Eigenschaften Gottes geprägt. Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wahrhaftige Gerechtigkeit, wirkliche, echte Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit zeigt sich in unserem Leben darin, dass wir entsprechend der Beziehungen, in die wir gestellt sind, richtig handeln und leben und dass wir jedem das zukommen lassen, was ihm zusteht, sei es Gott oder auch den Menschen gegenüber. Das ist Gerechtigkeit. Und Heiligkeit, das meint die Trennung vom Bösen, die Wegwendung vom Bösen und die Hinwendung zu Christus, zum Guten. Und vielleicht kann man sagen, dass dieser Zug der Gerechtigkeit sich mehr auf unser Verhalten den Menschen gegenüber bezieht und die Heiligkeit auf unsere Beziehung zu dem Herrn Jesus. Beides soll uns prägen. Und dann kommt Vers 25 und jetzt wird das ganz praktisch. Wie gesagt, das, was bei der Bekehrung stattgefunden hat, dieser große Wechsel, das soll sich jetzt im Alltag zeigen. Und wir haben das am Freitagabend schon kurz gesagt, dass wir staunen im Epheserbrief, wo uns so hohe Gedanken vorgestellt werden in den ersten Kapiteln, wie ganz praktisch und in unseren Alltag hinein der zweite Teil des Briefes spricht. Und wir haben uns auch daran erinnert, dass wir in den irdischen Umständen, in denen wir leben, dass wir diese irdischen Beziehungen, in die wir gestellt sind, dass wir darin himmlisches Licht verbreiten sollen. Dass wir darin deutlich machen sollen, dass wir eben neue Menschen sind. Dass es einen deutlichen Wechsel gegeben hat zwischen dem, was uns vor der Bekehrung kennzeichnete und was jetzt der Fall ist. Und es fängt mit etwas an, was auch ihr Kinder schon ganz gut kennt. Es geht um Lügen und um die Wahrheit reden. Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind Glieder voneinander. Hätte man kaum gedacht, dass das den Ephesern geschrieben werden muss, oder? Sie in so einem guten Zustand waren, dass Paulus ihnen diese ganzen geistlichen Segnungen vorstellen konnte, dass er jetzt sagt, achtet darauf, dass ihr Wahrheit redet miteinander und nicht mehr lügt. Ihr habt die Lüge doch abgelegt. Oder die Anmerkung sagt, legt die Lüge ab. Auch das soll sich praktisch in unserem Leben zeigen. Und Lügen, das ist ja in der Welt weit verbreitet. Das zieht sich durch alle Kreise. Das ist nicht nur bei euch Kindern so, auch die Erwachsenen lügen ganz schlimm. Auch in der Politik, im Geschäftsleben, überall ist die Lüge heute gang und gäbe. Und die Gefahr besteht, dass wir uns doch irgendwie davon prägen lassen. Und dass wir vielleicht dahin kommen, es mit der Wahrheit auch nicht so genau zu nehmen. Aber Lüge ist etwas ganz, ganz Ernstes in den Augen Gottes. Und ich weiß nicht, ob ich den Vers jetzt finde, wenn es um die Hölle geht, dann heißt es zum Beispiel in Offenbarung 22, Vers 15, draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Und es gibt noch einen Vers, wo von dem Feuersee, meine ich, gesprochen wird, dass darin die Lügner sind. Das, was die Menschen, die in Ewigkeit verloren sein werden, hier charakterisiert in diesen Versen, das ist gerade die Lüge, die Tatsache, dass sie Lügner waren. Und weil das so ernst ist, sollen wir das abgelegt haben. Und was auch bemerkenswert ist, die erste Sünde, die in der natürlichen Schöpfung geschah, hatte mit Lüge zu tun, als Adam und Eva dem Teufel auf den Leim gingen. Und die erste Sünde, die uns in der neuen Schöpfung berichtet wird, inmitten der Gläubigen, die hatte auch mit Lüge zu tun, bei Ananias und Sapphira. Sie hatten den Geist Gottes belogen, heißt es. Sie haben nicht die Wahrheit gesagt, als sie das Feldstück verkauft hatten. So ernst ist Lüge. Und deshalb sollen wir das abgelegt haben und wollen wir wirklich auch im Alltag darauf achten, dass wir die Wahrheit reden. Und dieses redet Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, das meint mehr als nur nicht zu lügen. Es meint auch so viel, dass wir wahrhaftig sind oder transparent, dass wir durch und durch echt sind und dementsprechend auch reden. Denn man kann ja auch ohne zu lügen ja in eine Richtung reden, tendenziös reden oder nur Sachen verzerrt darstellen. Und auch das soll bei uns nicht da sein. Mal ein Beispiel für euch Kinder. Vielleicht habt ihr Tischtennis mit eurem Freund gespielt, habt 10 Spiele gemacht. 3 davon habt ihr gewonnen und 7 verloren. Wenn ihr jetzt zu einem anderen sagt, ah, wir haben heute Tischtennis gespielt, ich habe 3-mal gewonnen, dann hört sich das gut an. Aber wenn ihr nicht sagt, dass ihr 7-mal verloren habt, dann habt ihr nicht ein richtiges Bild der Situation gezeichnet. Dann sieht das so aus, als wärt ihr die Gewinner gewesen und in Wirklichkeit habt ihr viel öfter verloren als gewonnen. Das meint wahrhaftig sein, dass man wirklich ein klares Bild zeichnet mit seinen Worten von dem, was gewesen ist. Auch nicht nur einen Teil der Wahrheit sagt, um einen gewissen Eindruck zu vermitteln. So sollen wir Wahrheit jeder mit seinem Nächsten reden. Und der Nächste, das sind wirklich die, mit denen wir direkt zu tun haben. In der Schule, in der Familie, im Beruf und hier ganz besonders wird es bezogen auf die Gemeinschaft der Gläubigen. Und es kommt eine interessante Begründung, denn wir sind Glieder voneinander. Da kommt wieder dieser Gedanke des einen Leibes ins Spiel. Und das können wir auch wieder gut an unserem Körper illustrieren. Keiner kommt auf die Idee, normalerweise, sich selbst irgendwie Schaden zuzufügen, sich eine Verletzung zuzufügen. Keiner belügt sich auch bewusst selbst. Das tut ein Körper nicht, ein Mensch nicht in seinem Körper. Und genauso sollen wir auch nicht unseren Mitbruder, unsere Mitschwester belügen oder nicht die Wahrheit voll sagen, weil wir eben Glieder voneinander sind, weil wir in dem einen Leib so eng verbunden sind. Und da sehen wir, dass die Wahrheit von dem einen Leib wirklich sich in alle praktischen Aspekte unseres Lebens auswirken soll. Das ist nicht eine theoretische Sache, ja, so eine Versammlungswahrheit. Das hat Auswirkungen auf unser Leben an jedem Tag. Und jetzt haben wir gesagt, dass all diese Züge des neuen Menschen in dem Herrn Jesus vollkommen dargestellt werden. Da wollen wir mal 2 Verse aus Johannes 8 lesen. In Johannes 8, Vers 25, da sprachen sie zu ihm, zu dem Herrn Jesus, wer bist du? Jesus sprach zu ihnen, durchaus das, was ich auch zu euch rede. Das ist ein vollkommenes Beispiel für Wahrhaftigkeit. Die Anmerkung sagt, die Worte Jesu stellten ihn als den dar, der er war, die Wahrheit. Bei dem Herrn Jesus war das durch und durch echt. Und in Vers 40 meine ich ja, da sagt er, jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der die Wahrheit zu euch geredet hat. Und an anderer Stelle sagt der Herr Jesus von sich, dass er die Wahrheit ist. So sehen wir, die Wahrheit ist in dem Jesus, in dem Menschen Jesus vollkommen dargestellt, auch wenn es um das Thema Lügen und Wahrheit reden geht. Dann kommt Vers 26, wo gesagt wird, zürnt und sündigt nicht. Ist ja auch interessant. Hier wird gesagt, fast wie eine Aufforderung, ihr könnt zürnen, aber wenn ihr das tut, achtet darauf, dass ihr nicht sündigt. Zorn ist also nicht immer verkehrt. Aber wir müssen das gut bedenken, um was für eine Art Zorn es geht. Solch ein Zorn, das ist ein heiliger Zorn. Das ist eine Entrüstung über Dinge, wo der Herr Jesus und die Wahrheit des Wortes Gottes verunehrt wird. Da sollen wir klar Stellung beziehen und dürfen auch deutlich machen, dass das nicht in Ordnung ist. Aber wir müssen dabei aufpassen, wenn wir so entrüstet sind, weil der Herr Jesus verunehrt wird, dass sich da nicht doch eine fleischliche Komponente an Zorn einschleicht. Und das geschieht leider sehr schnell bei uns, denn dann sündigen wir. Fleischlicher Zorn ist nicht gut. Deshalb sollen wir aufpassen, dass unser Zorn wirklich, wenn er denn gerechtfertigt ist, rein ist und frei von fleischlichem Zorn. Und auch da ist der Herr Jesus wieder das vollkommene Vorbild. Wir lesen eine Stelle aus Markus 3. Markus 3, Vers 5. Und er, der Herr Jesus, blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verstocktheit ihres Herzens. Das ist ein Beispiel für solchen reinen Zorn. Der Jesus blickte umher auf sie mit Zorn, aber zugleich war er betrübt über die Verstocktheit ihres Herzens. Und auch wenn er den Tempel reinigte und die Verkäufer und die Wechsler austrieb, dann war das heiliger Zorn, aber ohne eine sündige Komponente dabei. Und so soll das auch bei uns sein. Wieder etwas von der Wahrheit, die in dem Jesus ist. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt nicht Raum dem Teufel. Es ist auch wichtig, dass wir Zorn, wenn er da ist, nicht anstehen lassen. Und wenn auch bei uns mal was vorgekommen ist, als Geschwister untereinander in der Familie oder auch als Ehepartner, dass wir die Dinge ordnen und auch buchstäblich nicht die Sonne darüber untergehen lassen. Das heißt, das vor dem Schlafengehen allerspätestens bereinigen. Denn wenn wir das nicht tun und Zorn nähren, dann geben wir Raum für den Teufel. Dann öffnen wir unsere Herzenstür einen Spalt weit, sodass der Teufel einen Fuß da reinstellen kann und daraus mehr machen kann. Aus Zorn, der nicht geordnet wird, entsteht schnell auch Bitterkeit und andere Dinge, die nicht gut sind. Deshalb ist es auch da wichtig, dass wir da aufpassen. Und es bleibt praktisch in Vers 28, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas zu essen, etwas zu geben habe. Auch stehlen sollen wir nicht. Ja, jetzt sagen wir vielleicht, nee, das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe noch in keinem Laden was geklaut oder so. Aber ist das wirklich so ganz weit von uns weg? Wir können auch andere Dinge stehlen. Wir können auch unserem Arbeitgeber Zeit stehlen. Wenn wir während der Arbeit, wenn keiner guckt, vielleicht was anderes machen. Wir können auch den Staat berauben, wenn wir unsere Steuererklärung nicht richtig machen. Dann stehlen wir auch in dem Sinne. Wir können auch Software stehlen, indem wir uns illegal ein Spiel runterladen. Das ist ganz praktisch. Und wenn wir die Züge des neuen Menschen zeigen wollen, dann tun wir das eben nicht. Und hier wird gesagt, wir sollen viel mehr arbeiten und mit unseren Händen das Gute wirken, damit wir auch anderen etwas geben können. Und an diesem Beispiel sieht man auch sehr schön, dass all diese Punkte weit über das hinausgehen, was das Gesetz forderte. Die Sachen, die wir hier nicht tun sollen, die finden sich vielfach auch im Gesetz. Aber das, was wir stattdessen tun sollen, das finden wir nicht im Gesetz, weil man dazu das neue Leben, die neue Natur braucht. Und auch im Gesetz stand, du sollst nicht stehlen. Aber für uns heißt es eben mehr als nur, du sollst nicht stehlen, sondern wir sollen viel mehr arbeiten, damit wir sogar anderen noch was geben können. Das ist das, was in Römer 8, ich glaube Vers 4 auch steht, dass bei solchen, die nach dem Geist wandeln, automatisch die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird. Das heißt, wenn wir als neue Menschen leben, uns durch den Geist leiten lassen, dann erfüllen wir die Anforderungen des Gesetzes sozusagen automatisch. Aber wir tun noch mehr. Wir arbeiten, um einmal unseren eigenen Lebensunterhalt verdienen zu können und dann auch um anderen, denen es nicht so gut geht, etwas geben zu können. Das sind die Wesenszüge des neuen Menschen. Und auch das finden wir vollkommen bei dem Herrn Jesus. Er hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. So ist er uns in allem das Vorbild. Auch Paulus ist uns ein schönes Vorbild dafür, wenn er das hier schreibt. Er handelte auch so. Er arbeitete mit seinen eigenen Händen, neben seinem umfangreichen geistlichen Dienst. Und so wollen wir uns da auch wirklich motivieren lassen, dass wenn wir es können und dazu in der Lage sind, wir auch einer geregelten, ordentlichen Arbeit nachgehen. Das heißt auch, dass wir nicht ewig studieren, um mal ganz praktisch zu werden. Es gibt es ja auch, diese ewigen Studenten. Kann immer noch was weitermachen, aber es muss auch mal der Punkt kommen, wo wir anfangen zu arbeiten. Und es lohnt sich mal, im Neuen Testament nachzulesen, was alles mit unserer Arbeit in Verbindung steht, warum wir arbeiten sollen. Für unseren eigenen Lebensunterhalt, Bedürftigen etwas zu geben. An anderer Stelle lesen wir, dass wir das Werk des Herrn unterstützen sollen. Es gibt verschiedene Punkte, die auch mit unserer Arbeit verbunden werden. Und auch das sollen und dürfen wir für den Herrn tun. Dann kommt Vers 29, da geht es um unser Reden. Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, sondern was irgend gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade darreiche. Kein faules Wort, die Anmerkung hilft uns etwas, kein verdorbenes oder hässliches Wort. Ihr Kinder, das kennt ihr doch auch, oder? Faule Wörter, hässliche Wörter, so Schimpfwörter. Wie schnell passiert das doch mal, dass wir das sagen? Wir hören das ja auch um uns herum immer, auch von den Klassenkameraden. Oder dass wir einen schlechten Witz sagen, mitmachen, mitlachen, wenn ein fauler, schlechter, unreiner Witz erzählt wird. Das ist auch bei uns Erwachsenen im Berufsleben oft so, wenn die Kollegen zusammen sind. Dann gibt es schnell faule, schlechte, hässliche Wörter, unreines Reden. Wie verhalten wir uns dann? Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, sondern vielmehr so etwas, was gut ist zur notwendigen Erbauung. Da haben wir auch wieder das Thema von gestern. Wir sollen durch unser Verhalten dazu beitragen, dass es anderen gut geht, dass sie erbaut werden, auch im Glaubensleben, dass sie weitergeführt werden. Und so soll unser Reden sein, dass wir Gutes reden, dass wir über gute Themen reden. Natürlich dürfen wir auch Spaß machen, aber wir müssen immer darauf achten, dass es rein und sauber bleibt und dass es im richtigen Maß ist. Und wir haben ganz viele Verse in Gottes Wort auch, die gerade von unserem Reden sprechen und auch welche Gefahren mit unserer Zunge verbunden sind, diesem kleinen Glied, das so großen Schaden anrichten kann. Aber unser Reden soll so sein, dass es anderen Gnade darreicht. Da denken wir auch wieder an den Herrn Jesus, zum Beispiel in Lukas 4, als er in der Synagoge in Nazareth war. Da erstaunte man über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Oder wir denken an Psalm 45. Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Das, was der Herr Jesus sagte, das war rein. Das war so, dass es den Hörenden Gnade darreichte, dass es sie erbaute. Wieder etwas von der Wahrheit, die in dem Jesus ist und die auch uns im Alltag in unserem Reden prägen soll. Und in Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Da wird auf einmal von dem Geist Gottes gesprochen. Und er wird hier interessant bezeichnet, er wird der Heilige Geist Gottes genannt. Mit dieser Wortstellung, zunächst der Heilige Geist Gottes, wird einmal die Autorität dieses Geistes unterstrichen. Es ist der Geist Gottes und es wird auch seine Heiligkeit betont. Es ist der Heilige Geist Gottes. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, über den Heiligen Geist zu sprechen. Das ist ein Thema für sich. Aber wir sehen aus diesen Worten, dass der Geist Gottes eine Person ist und nicht nur eine Kraft oder ein Einfluss, wie man das schon mal hört. Nein, der Geist Gottes ist eine Person der Gottheit, eine Person, die wir betrüben können. Eine Kraft kann man nicht betrüben, aber eine Person, ja. Eine Person kann man auch belügen, wie wir bei Ananias und Sapphira gesehen haben. So ist der Geist Gottes eine Person. Er ist eine Person der Gottheit. Und durch den Geist Gottes sind wir, wie hier gesagt wird, versiegelt auf den Tag der Erlösung. Versiegelt, das meint, dass Gott sozusagen sein Eigentumsvermerk auf uns gesetzt hat, indem er uns den Geist gegeben hat. Ein Zeichen der Echtheit auch, dass wir ihm angehören. Dafür haben wir den Heiligen Geist bekommen. Und hier wird gesagt, wir sind versiegelt worden, indem wir den Geist Gottes bekommen haben, auf den Tag der Erlösung. Und das meint hier den Tag der Erlösung unseres Körpers. Wenn der Herr Jesus kommt, um uns zu sich zu holen. Und diesen Geist Gottes, den wir besitzen dürfen und der bei uns bleibt bis in Ewigkeit, den sollen wir nicht betrüben. Und wie können wir ihn denn betrüben? Indem wir nicht das tun, was er möchte. Indem wir seine Leitung nicht folgen. Wir lesen an anderer Stelle auch, dass wir ihn auslöschen können, wenn wir permanent nicht auf ihn hören, ihn ignorieren. Wir machen ihn traurig, wenn wir Dinge tun, wo wir genau wissen, dass er uns nicht dazu anleitet. Und der Heilige Geist, der wohnt bleibend in uns. Und wenn wir als Gläubige an Orte gehen, die böse sind, wo die Sünde praktiziert wird, dann muss der Heilige Geist mitgehen, weil er in uns ist. Und dann können wir uns vorstellen, wie wir ihn betrüben. Das ist eine ganz ernste Wahrheit. Und wenn wir daran mehr denken, dann bewahrt uns das auch davor, Dinge zu tun, von denen wir genau wissen, sie sind nicht gut. Und auch an Orte zu gehen, wo wir genau wissen, da hat ein neuer Mensch, jemand, der dem Herrn Jesus angehört, nichts verloren. Und der Herr Jesus, wir wissen, dass er sich vollkommen durch den Geist Gottes leiten ließ. Der Geist Gottes kam auf ihn hernieder und konnte auf ihm bleiben. Es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle der Gottheit, in dem Herrn Jesus als Mensch hier auf der Erde zu wohnen. Und immer wieder lesen wir, dass er in der Kraft des Geistes etwas tat oder etwas wohin ging. So ist der Herr Jesus uns auch da wieder das vollkommene Vorbild. Und in Vers 31 werden auch eine Reihe schlechter Dinge genannt, die leider doch immer wieder vorkommen können. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen. Das könnt ihr Jüngeren auch schon verstehen. Zorn, Wut, Geschrei, Lästerung, das kennen wir leider alle. Gerade wenn man vielleicht zu mehreren Geschwistern zusammen ist, wie schnell kommt mal so richtig Wut und Zorn und Geschrei, dass man ärgerlich wird. Aber das kann auch bei Großen passieren und deshalb werden wir hier davor gewarnt. Und vielleicht, um nur mal die Bitterkeit rauszugreifen, das ist etwas, was klein anfängt, wo man so irgendetwas im Herzen hat gegen einen anderen, der mir vielleicht was getan hat, der mich nicht so behandelt hat, wie ich mir das erhofft habe. Und dann beschäftige ich mich damit und das frisst sich immer tiefer. Und dann entsteht so eine Wurzel der Bitterkeit, von der wir im Hebräerbrief lesen. Und das ist etwas ganz Schlimmes. Damit machen wir uns selbst total unglücklich, weil unsere Gedanken immer um diese schlechten Dinge kreisen. Wir werden unglücklich und kommen dahin, dass sich vielleicht auch diese anderen Dinge dann äußern. Das sind hier Dinge, die so im Inneren anfangen und dann immer mehr sich auch nach außen erkennbar äußern. Auch Wut, die hat man so im Inneren. Zorn und dann fängt man irgendwann an mit Geschrei und Lästerung, tut was Böses samt aller Bosheit, dass man dem anderen Schaden zufügen will. Das sind alles Dinge, zu denen wir auch noch fähig sind. Deshalb werden die hier sogar im Epheserbrief angesprochen. Und es ist die Liebe des Herrn, der uns, wie Kapitel 4, Vers 1, ermahnt, der uns davor warnt, damit wir nicht in diese Dinge fallen. Aber auch hier bleibt es nicht bei den schlechten Dingen stehen, sondern wir haben noch den Vers 32. der wieder etwas von den Wesenszügen des neuen Menschen zeigt. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Das soll die Haltung sein, die uns kennzeichnet, dass wir gütig zueinander sind, dass wir Mitleid haben, Mitempfinden haben und dass wir vergebensbereit sind. Und auch da denken wir an den Herrn Jesus. Wie war er gütig? Wie war er mitempfindend? Wir wollen mal einen Vers aus Markus 1 lesen. Markus 1, Vers 40. Und ein Aussätziger kommt zu ihm, bittet ihn und kniet vor ihm nieder und spricht zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und innerlich bewegt, streckte er seine Hand aus und rührte ihn an und spricht zu ihm: Ich will, werde gereinigt. Das war diese Güte, dieses Mitempfinden des Herrn Jesus. Angesichts der Not dieses einzelnen Aussätzigen wurde er innerlich bewegt und dann hat er ihn angerührt. Vielleicht war dieser Mann jahrelang von keinem berührt worden, weil er diese schlimme Krankheit hatte. Und jetzt kommt der Herr Jesus und rührt ihn an. Was muss das für diesen Mann gewesen sein? Das ist die Güte, das Mitgefühl des Herrn Jesus. Davon dürfen wir lernen. Und auch dieses einander vergebend. Nach dem Maßstab, nach dem Vorbild, wie Gott uns in Christus vergeben hat. In derselben Art und Weise, wie Gott uns vergeben hat, nämlich von Herzen und ein für allemal, indem er Dinge nie wieder hervorbringt. Und auch in dem Ausmaß, wie er uns vergeben hat, nämlich alle unsere Schuld, so sollen auch wir einander vergeben. Und das ist nicht so, dass nur einer vergeben soll, sondern wir sollen einander vergeben. Oft ist es so, vielfach ist es so, dass bei einer Sache zwischen zweien beide ihren Anteil haben. Und deshalb sollen wir einander vergeben. Und wenn wir noch einmal an den Gedanken des einen Leibes kommen, der auch am Freitagabend so vor uns stand, dann ist auch das ein ganz wichtiger Punkt, um Einheit des Geistes im Band des Friedens praktisch zu verwirklichen, dass wir vergebensbereit sind. Viele Probleme in unserer Mitte entstehen doch im zwischenmenschlichen Bereich. Und weil wir nicht bereit sind zu vergeben oder von unserer Position abzurücken. Und deshalb wollen wir das auch zu unseren Herzen reden lassen. Doch vergebensbereit sein, immer in so einer Haltung zu sein, egal was vor uns, was vorgefallen ist. Und immer daran denken, wie viel Gott uns vergeben hat. Und diese nicht vergebensbereite Haltung ist auch eine Ursache für viele Probleme in den Ehen und Familien, auch der Gläubigen. Auch da ist es so wichtig, dass wir einander vergeben. Denn wie schnell kommt es vor, dass wir unserem Ehepartner uns gegenüber nicht richtig verhalten? Aber dass wir dann vergebensbereit sind, auch wieder einander vergeben, dann können die Dinge geordnet werden, dann entsteht kein größerer Schaden. Das sind ein paar ganz praktische und doch auch gut zu verstehende Punkte, die uns kennzeichnen sollen, als solche, die den neuen Menschen angezogen haben, die den Herrn Jesus als ihr Leben besitzen. Und auch das gehört dazu, dass wir würdig unserer Berufung wandeln, wie wir Freitagabend gesehen haben. Dass wir in unserem Leben nicht nur etwas von der Einheit zeigen, die in dem Leib besteht, sondern auch entsprechend der Heiligkeit Gottes leben, die dem Haus Gottes geziemt. Und dass wir in unseren Beziehungen durch dieses Vorbild des Herrn Jesus geprägt sind. Wir haben den Christus gelernt und dargestellt worden ist das, was wir in ihm gelernt haben, in seinem Leben hier auf der Erde, wie die Wahrheit in dem Leben, in dem Jesus ist. Er ist das Vorbild, der Maßstab für unseren Wandel hier auf der Erde. Und so wollen wir den Herrn bitten, dass er uns bei diesen Dingen zu Hilfe kommt, auch wenn morgen der Alltag wieder beginnt, dass wir uns daran erinnern und mit seiner Hilfe und in Abhängigkeit von ihm diese Züge des neuen Menschen im Alltag zeigen.